Das Land Nordrhein-Westfalen.
Unser Land.
Das industrie- und volksreichste Land der Bundesrepublik.
Geschichten aus 75 Jahren Nordrhein-Westfalen. Der Podcast zur Jubiläumsausstellung in Düsseldorf. Folge 3. Ein Kampf für Gerechtigkeit. Hamm im September 1979. Vor dem Landesarbeitsgericht startet ein Bus in Richtung Gelsenkirchen. An Bord mehrere Dutzend empörte Frauen. Die Mitarbeiterinnen des Großfotolabors Heinze in Gelsenkirchen haben soeben eine herbe Niederlage vor dem Gericht einstecken müssen. Zunächst. In diesem Moment ahnen die Frauen nämlich noch nicht, welche Folgen ihr Kampf für Gerechtigkeit einmal haben würde. Ja, dass ihre Geschichte sogar eines Tages einmal den Stoff für einen Film liefern würde. Während der 70-Kilometer-Fahrt von Hamm nach Gelsenkirchen kehrt bei den Frauen der Kampfgeist zurück.
Wir haben ein Recht auf Arbeit, keiner schiebt uns weg, die Solidarität wird immer breiter, keiner schiebt uns weg.
Keiner schiebt uns weg, ne? Irgendwer hat das dann getextet und das blieb dann also sozusagen das Mutmachlied.
Erinnert sich Marianne Kaiser an die legendäre Busfahrt. Die Frauen beschließen dort, den juristischen Streit mit ihrem Arbeitgeber, dem Großfotolabor Heinze, fortzusetzen. Doch was hatte sie so in Rage gebracht? Die Geschichte der sogenannten Heinze-Frauen beginnt im Jahr 1978, und zwar in der Dunkelkammer des Großfotolabors. Eines Tages liegt dort ein Lohnstreifen auf der Ablage, scheinbar vergessen von einem der wenigen männlichen Mitarbeiter des Betriebs. Eine Kollegin findet die Gehaltsabrechnung, schaut sie sich genauer an. Und was sie da sieht, macht sie wütend. Die Männer der Abteilung verdienen 1,50 Mark mehr pro Stunde als die Frauen für die gleiche Arbeit.
Man war schon sehr empört eigentlich darüber. Erst hat man das gar nicht glauben können, also diesen Unterschied, ne? Also 6 D-Mark zu diesen Zeiten und dann die Männer 1,50 Mark mehr. Und es wurden ja keine anderen Tätigkeiten gemacht von den Männern.
Erinnert sich die frühere Heinze-Mitarbeiterin Gerda Florian.
Dann ging es erstmal bei den Kollegen natürlich rum. Viele haben gesagt, ach, ja, was willst du da groß machen? Aber die Unzufriedenheit war halt da, ne? Also ich war eine der ersten mit, die halt dann auch die einzelnen Kollegen schon direkt immer angesprochen haben und gesagt hat, also irgendwie, das können wir doch nicht einfach so hinnehmen. Also, ne? Also da sollte man ja wenigstens mal gucken mit der Gewerkschaft oder mit dem Betriebsrat vielmehr, dass wir da mal ein Gespräch suchen. Also das kann nicht richtig sein.
Ungleiche Bezahlung von Männern und Frauen für die gleiche Arbeit. Mit diesem Problem standen die Heinze-Frauen nicht alleine da, weiß Jürgen-Peter Schmid von der Stiftung Haus der Geschichte Nordrhein-Westfalen.
Ja, das war üblich und zum Beispiel auch ein Berufsfeld, eine Branche, wo sehr viele Frauen damals gearbeitet haben und ja bis heute, also im Einzelhandel, in den großen Warenhäusern, da arbeiteten nur sehr wenige Männer und die bekamen auch in der Regel haben mehr verdient. Die Schickedanzfrauen wurden dann häufig im einen Atemzug genannt mit den Heinze-Frauen.
Gerda Florian und ihre Kolleginnen waren allerdings die ersten Frauen, die beschlossen, sich gegen diese Ungerechtigkeit zu wehren.
Es war ja diese Zeit noch, da galt ja noch, der Mann ist der Hauptverdiener. Das waren ja diese Zeiten. Das kann man sich heute vielleicht manchmal gar nicht mehr vorstellen, die jungen Leute, ne? Aber es war halt Ende der 70er, 80er Jahre, waren halt doch noch andere Zeiten.
Erst 1977 war in der Bundesrepublik die sogenannte Hausfrauenehe abgeschafft worden. Bis dahin galt, grundsätzlich ist der Mann Ernährer der Familie. Die Ehefrau darf nur dann berufstätig sein, wenn sie ihre Pflichten für Haushalt und Kinder dabei nicht vernachlässigt. Das Gesetz zur Abschaffung der Hausfrauenehe war erst etwa 2 Jahre in Kraft, als die Heinze-Frauen sich gegen ihre ungerechte Bezahlung wehrten.
Wir haben ein Recht auf Arbeit, keiner schiebt uns weg, die Solidarität wird immer
Offenbar sei die Zeit für diesen Schritt reif gewesen, meint Marianne Kaiser. Als Volkshochschulfachbereichsleiterin für Gesellschaft und Politik und als ehrenamtliche Gewerkschafterin begleitete Kaiser den Protest der Heinze-Frauen. Sie sammelte ein ganzes Archiv mit Dokumenten über den Lohnkampf zusammen, das heute im Gelsenkirchener Institut für Stadtgeschichte aufbewahrt wird.
Der Konflikt, der da bei Heinze aufgebrochen ist, den muss man sehen vor dem Hintergrund, dass es in der gesamten Gewerkschaft Druck und Papier seit 1973 eine Aktion gerechte Eingruppierung gab. Das heißt, alle Betriebsräte waren aufgefordert, die Frage, wie werden Frauen bezahlt, werden sie gerecht bezahlt, in ihrem Betrieb in den Blick zu nehmen.
Der Betriebsratsvorsitzende bei der Firma Heinze nimmt die Beschwerde von Gerda Florian und ihren Kolleginnen ernst. Doch bei der Geschäftsleitung stößt er auf taube Ohren.
Und 29 von diesen ja vielen Heinze-Frauen, wie sie dann bald genannt wurden, 29 haben sich dann dazu entschieden, im Dezember 1978 ihren Arbeitgeber zu verklagen. Und dazu braucht es ja schon einen gewissen Mut.
Natürlich waren da die Ängste von einigen Mitarbeitern da, den Arbeitsplatz zu verlieren. Und wo auch, also natürlich schwierig, dass familiär bei manchen waren, da der Hinterhalt nicht so war, also der Rückhalt der Familie, des Ehemannes und so weiter.
Manche Ehemänner hatten kein Verständnis dafür, dass ihre Frauen sich an einer Klage gegen ihren Arbeitgeber beteiligen wollten.
Und das war dann schwierig für viele Frauen, es waren ja auch ältere. Ich kenne eine Kollegin, die dann erst zugesagt hatte und ein paar Tage später gesagt hat, nee, ich nehme das zurück. Weil ihr Mann zu Hause, da gab es dann wohl größere Differenzen.
Auch Gerda Florian hat zu Hause Diskussionen mit ihrem Mann.
Der hat immer gesagt, ihr erreicht sowieso nichts. Also die haben den längeren Arm. Was wollt ihr denn da erreichen, ihr paar Leutchen da oder ihr paar Frauen? Ja, der hat das gar nicht wahrscheinlich auch so ernst genommen, denke ich mal.
Doch andere Menschen nehmen den Kampf der Frauen für gerechte Entlohnung dafür umso ernster. Die Gewerkschaft Druck und Papier macht gezielte Öffentlichkeitsarbeit. Flugblätter informieren über das Anliegen der Heinze-Frauen. Und am 10. Mai 1979 begleiten hunderte Menschen die 29 Klägerinnen zum Arbeitsgericht Gelsenkirchen.
Wir waren einen Zug durch die Bahnhofstraße. Vor dem Gericht haben wir dann einen Infostand gemacht, sodass nach diesem ersten Urteil Gelsenkirchen Bescheid wusste.
Ein Urteil, das den Heinze-Frauen in vollem Umfang Recht gab. Doch die Freude darüber währte nicht lange. Die Firma Heinze ging in Berufung. Damit landete der Fall im September 1979 in zweiter Instanz vor dem Landesarbeitsgericht Hamm.
Dieses Gericht hat entschieden, dass die Arbeitgeberseite im Sinne ihrer Vertragsfreiheit durchaus entscheiden könnte, wem sie außertarifliche Zulagen zahlt und wem nicht.
Unterkriegen lassen wollten sich die Heinze-Frauen dennoch nicht. Die 29 Klägerinnen entschieden zusammen mit der Gewerkschaft, den Fall in die nächste Instanz zu bringen. Vor das Bundesarbeitsgericht in Kassel. Dort sollte endgültig entschieden werden.
Der Lohn sei gleich beim Arm und Mann. Drum fahren wir nach Kassel. An dem Problem, da sitzt wir dran. Drum fahren.
Doch bis zu einer neuen Gerichtsentscheidung dauerte es. Für die Heinze-Frauen beginnt eine zweijährige Hängepartie. In der Firma wird das Arbeitsklima für die Klägerinnen deutlich unangenehmer.
Man hatte das Gefühl, es wurde da mehr so ein Auge drauf gehalten, dass man nicht zu viel untereinander ins Gespräch kommt während der Arbeitszeit. Also das war schon spürbar. Und ich weiß, eine Kollegin hatte dann auch erzählt, dass sie da angeblich einen Fehler gemacht hätte. Und da hätte sie schriftlich das von dem Arbeitgeber bekommen. Also, dass da dieser Fehler von ihr angeblich gemacht worden wäre. Was sie aber vehement abgestritten hat, weil sie meinte, den Tag hätte sie gar nicht gearbeitet. War nicht mehr so angenehm. Also, ne, man war nicht mehr so unbeschwert.
Zugleich wird der Fall der Heinze-Frauen aber immer bekannter, weit über Gelsenkirchen hinaus.
Was auch noch ganz wichtig ist bei den Heinze-Frauen ist, dass es wirklich mit Hilfe und Unterstützung der Gewerkschaft IG Druck und Papier gelungen ist, eine breite gesellschaftliche Mobilisierung zu erreichen. Und es gab eine große Unterschriftenaktion, die auch natürlich mit Hilfe und Unterstützung der Gewerkschaften stattgefunden hat. Da wurden mehrere 10.000 Unterschriften gesammelt. Und zum Beispiel hat sich die ganze Führungsspitze der SPD dort auch eingetragen. Willy Brandt, Egon Bahr, Annemarie Renger, Erhard Eppler und viele andere. Und das war eben ganz wichtig, diese gesellschaftliche Mobilisierung. Und die Heinze-Frauen aus Gelsenkirchen, deshalb sind sie auch eben in der Ausstellung 75 Jahre unser Land, die waren eben ein Eisbrecher zusammen mit den Verkäuferinnen in den großen Warenhäusern und einigen anderen Frauen, die gearbeitet haben.
Natürlich gab es lange Phasen, wo man ja nicht wusste jetzt genau, wie geht's weiter. Aber es war eigentlich so durch die ganze Öffentlichkeit auch immer ja präsent. Ne? Wir hatten ja auch sehr viel Solidarität erfahren, immer wieder. Es ging ja durch viele Medien und ich glaube, es hat einfach immer nur gestärkt. Wir wollten nicht mehr aufgeben, das war klar. Also wir haben gesagt, das ziehen wir durch bis zum Ende.
Die feministische Zeitschrift Emma von Alice Schwarzer berichtet ebenso über die Heinze-Frauen wie das Magazin Brigitte. Dort werden die 29 Klägerinnen 1980 zu den Frauen des Jahres gekürt. Im Mai des gleichen Jahres wird die Geschichte der Heinze-Frauen als Theaterstück bei den Ruhrfestspielen gezeigt. Frauen sind keine Heinzelmänner, heißt das Stück, das eine Theatertruppe bundesweit an 30 Orten aufführt. Marianne Kaiser gibt eine Dokumentation über den Lohnkampf der Frauen heraus, die beim Rowohlt Verlag als Taschenbuch erscheint. Und die Gewerkschaft Druck und Papier veröffentlicht eine Schallplatte mit den Protestliedern der Frauen und einem aufwendigen Begleitbuch. Die Schallplatte, damals das modernste Medium schlechthin, ist heute museumsreif und Teil der Ausstellung Unser Land, 75 Jahre Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf.
Also es gab wirklich eine breite gesellschaftliche Solidarisierung und die zeigte sich dann nochmal besonders wenige Tage vor dem entscheidenden Prozesstag in Kassel Anfang September 1981, als in Kassel im Eissportstadion etwa 6.000 Menschen zusammengekommen sind zu einer großen Gewerkschaftskundgebung.
Am Tag der Urteilsverkündung sind die Heinze-Frauen dann auch Thema in den Fernsehnachrichten.
Das Urteil des Bundesarbeitsgerichtes bestätigt die Klage der Heinze-Frauen in vollem Umfang. 22.000 Mark müssen ihnen nachgezahlt werden.
Ja, das war schon also sehr emotional. Also natürlich waren wir überwältigt und auch glücklich. Die Gerechtigkeit hat dann halt gesiegt, ne? Und so sollte es auch sein. Ne?
Die Freude über den Sieg wurde allerdings kurze Zeit später getrübt. 1983 ging die Firma Heinze in Konkurs. Dennoch hatte der Kampf der Heinze-Frauen eine starke Wirkung.
Zum einen war es eben sozusagen eine Blaupause auch für andere Frauen, sich für gleiche Löhne einzusetzen wie ihre männlichen Kollegen. Andererseits ist ja diese Problematik bis heute akut. Es ist immer noch so, dass Frauen in verschiedenen Berufsfeldern weniger verdienen. Und insofern ist es umso wichtiger, die Geschichte der Heinze-Frauen in Erinnerung zu behalten.
Das war eigentlich auch so unser Antrieb, dass wir immer gesagt haben, wir machen das ja nicht nur für uns, auch für die kommenden Generationen haben wir ja gedacht, dass es dann auch wirklich dann auf den Weg gebracht wird und dass dann sich da wirklich also auch für die eigenen Kinder, Enkelkinder, dass die da nicht mehr so den Kampf haben müssen. Aber leider nach so vielen Jahren, also das ist so ein bisschen heute für mich enttäuschend, muss ich sagen.
Trotzdem bereut Gerda Florian nichts. Sie hatte die Firma Heinze schon vor der Pleite verlassen, um in ihren gelernten Beruf als Schuhfachverkäuferin zurückzukehren. Der dreijährige Prozess gegen ihren früheren Arbeitgeber habe sie geprägt, sagt die heute 70-Jährige.
Also man ist schon ein bisschen selbstbewusster geworden und nimmt nicht alles so hin.
Ihren früheren Kolleginnen gehe es wohl ähnlich, hat sie gehört.
Es kam keine Stimmen, wo ich gehört habe, ich hab's bereut. Also das auf keinen Fall. Man hätte es immer wieder getan.
Das war Unser Land – Geschichten aus Nordrhein-Westfalen, der Podcast zur Jubiläumsausstellung im Düsseldorfer Behrensbau. Mein Name ist Claudia Rometsch. Abonniert unseren Podcast, damit ihr die nächsten Folgen nicht verpasst. Mehr erfahrt ihr auch auf unserer Website www.unser-land.nrw.